Nachgefragt. Herzlich willkommen.
Anne Gallinat, studiert von 1986 bis 1990 an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam und schloss ihr Studium als Filmdramaturgin ab. Während des Studiums entstanden in Zusammenarbeit mit den damaligen Regiestudenten Bernd Salingen mehrere Dokumentarfilme. Nach dem Studium verschiedene Tätigkeiten, Betreuung von Studentenfilmen, journalistische Arbeiten, Rechercheurin und Stadtführerin bei Stadtreisen Potsdam e.V., dramaturgische Beraterin in einer Potsdamer Drehbuchwerkstatt, Archivarassistentin und künstlerische Mitarbeiterin bei der Gestaltung einer Ausstellung im Filmmuseum Potsdam. Seit 1995 lebt sie in Saalfeld, Leiterin von Theaterwerkstätten, Schreibwerkstätten und natürlich Lesungen. Seit 1999 arbeitet sie als freiberufliche Autorin. Sie leitet seit 2012 ein Marionettentheater für Amateurspieler in Saalfeld. Sie ist Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Herzlich willkommen, Anne Gallinat.
Danke.
Corona beeinflusst nun seit einem Jahr das Leben der Menschen in Thüringen. Wie sich Künstler ohne Live-Publikum fühlen, kann man aus Radio, Fernseher und Co. erfahren. Sie arbeiten viel für und mit Kindern und Jugendlichen. Und es gab eine Zeit vor und es gibt eine Zeit mit Corona. Denken Sie, dass kulturelle Live-Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Jahr 2021 stattfinden werden?
Also ich hoffe es ganz sehr, weil das Problem besteht ja auch bei Kindern, auch bei Jugendlichen darin, dass sie eigentlich den Live-Effekt brauchen, dass sie sich also kaum vor irgendeinen Bildschirm setzen und sich stundenlang eine Lesung anhören. Außerdem kommt hinzu, dass ich gerade bei meinen Lesungen für Kinder eigentlich immer noch eine interaktive Aktion dabei hatte. Also Stegreifspiel oder bei meinem neuen Kinderbuch Spiel mit Marionetten, Nachgestaltung von Szenen mit den Marionetten.
Sie haben eigentlich die Frage schon fast beantwortet, trotzdem möchte ich sie nochmal konkretisieren. Neue Formate, Podcasts, YouTube-Lesungen, Hörspiele können Kulturinteressierte online besuchen, inzwischen auch digitale Museumsbesuche. Glauben Sie, dass solche Angebote von Kindern und Jugendlichen angenommen werden?
Also ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, weil, wie gesagt, live ist immer lebendiger. Und ja, ich kann mir eben schwer vorstellen, dass Kinder sich da vorhinsetzen und sich das anhören, weil die Kinder haben auch Fragen, sie wollen auch kommunizieren mit dem Autor und das ist alles nicht möglich.
Es wurden zwei neue Bücher von Ihnen herausgegeben während der Corona-Zeit. Das bedeutet natürlich kein Publikum, schlechte Vermarktungsmöglichkeiten. Wie sehen Sie das für Thüringen, für die Thüringer Autoren, wie kann man mit diesem Problem umgehen? Was glauben Sie, wie lange noch so ein Stillstand auszuhalten ist?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Die kaum einer beantworten kann.
Ja, die kaum einer beantworten kann, weil es ist eindeutig Stillstand. Und alle Online-Formate haben begrenzte Wirkungsmöglichkeiten. Also sie sind auf gar keinen Fall ein Ersatz für Live-Veranstaltungen. Also insofern weiß ich nicht, wie lange der Stillstand noch auszuhalten wäre.
Ja, gehen wir mal. Der Wunsch nach Rückkehr zur Normalität ist groß. Daher möchte ich mit Ihnen über die Normalität sprechen.
Sehr gut.
Was war für Sie zuerst da? Die Liebe zum Film? Dafür spreche die Wahl Ihres Studiums? Oder die Liebe zum Buch?
Also zuerst war eindeutig die Liebe zum Buch da. Das war also auch von Kindheit an eigentlich mein großer Traum. Aber ich musste dann zu DDR-Zeiten überlegen, was studiere ich? Es gab zwar das Literaturinstitut in Leipzig, aber da habe ich mir damals kaum Chancen ausgemalt. Germanistik hätte ich vielleicht noch studieren können, aber das war seinerzeit doch sehr, sehr trocken und auch etwas ideologisch geprägt. Und da dachte ich, an der Filmhochschule, das ist gut. Dramaturgen haben oft gleich nach dem Studium als Drehbuchautoren angefangen, wurden fest eingestellt bei der DEFA. Und so habe ich dann ein festes Einkommen, kann schreiben und kann neben den Drehbüchern dann auch die literarischen Bücher schreiben.
Ja, wenn Sie sagen, von frühester Kindheit an die Liebe zum Buch, wer hat Sie an Bücher herangeführt?
Es lag schon nahe, mein Vater war auch Drehbuchautor und Schriftsteller, meine Mutter war Deutschlehrerin. Wir hatten immer sehr, sehr viele Bücher zu Hause und seit ich lesen konnte, habe ich wie besessen gelesen. Und als ich mit allen Kinder- und Jugendbüchern durch war, habe ich mich dann heimlich am großen Bücherregal meines Vaters vergriffen und dort dann die ersten Erwachsenenbücher rausgeholt.
Ja, ich kann mich da auch erinnern. Das, was verboten war und weit oben und weit hinten stand, das hat die Aufmerksamkeit genau erregt.
Genauso ist es.
Welches Buch haben Sie am intensivsten aus Ihrer Kindheit in Erinnerung?
Kinderbuch? Oder?
Ja, Kinderbuch.
Ja, Kinderbuch. Also eigentlich zwei. Mhm. Einmal von James Criss, Tim Thaler. Das finde ich nach wie vor auch ein geniales Kinderbuch, dem auch keine Verfilmung bisher gerecht werden konnte, weil alle bleiben auch philosophisch oder kinderphilosophisch unter dem, was da James Criss mit einbringt. Und das zweite Buch wird niemand kennen. Das war von einer Autorin, die hieß Erika Lilek und hieß Vevi.
Mhm. Und der Inhalt?
Also Vevi hat keine Eltern mehr, sondern nur einen großen Bruder, der weit weg in Paris studiert und wächst bei einer äußerst gestrengen Tante auf. Und Vevi ist aber ein wildes Mädchen, also passt nicht so recht zu der Tante. Und treibt sich am liebsten draußen in der Natur herum. Und als sie mal eine Rattenfamilie vor einer Schlange beschützt, bekommt sie eine Wurzel geschenkt. Und die Wurzel hat die Eigenschaft, dass wenn Vivi weggehen möchte, sie die Wurzel nur auf ihren Platz legen muss. Und sobald sich Vivi entfernt, verwandelt sich die Wurzel in ihr Ebenbild. Ratte sagt aber auch noch, gibt noch einen wichtigen Hinweis, sie soll sie nie zu lange allein lassen. Und natürlich macht Vivi genau das, indem sie heimlich sich auf den Weg nach Paris zu ihrem Bruder macht und stattdessen die Wurzel bei der Tante lässt, die sich dann inzwischen verselbstständigt und zu einem bösartigen, diebischen, verbrecherischen Mädchen wird.
Toll und sicher auch trotz allem heute noch lesbar, ja. Wenn man so den Inhalt hört. Es sind ja soziale Befindlichkeiten, die in den Büchern auch dargestellt werden. Es geht um Menschen, die, würden wir sagen, vielleicht zu kurz kommen im Leben. Sie beschreiben das ja in Ihrem neuen Buch auch.
Ja.
Also ist es Ihnen ein Anliegen? Das ist, glaube ich, nicht das erste Buch, was das zum Thema hat.
Ja.
Und wie kommen Sie auf den Stoff?
Also das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, zumal ich ja immer wieder selbst betroffen bin von sozial prekären Situationen und ich eben festgestellt habe, wie viel Demütigung man dort auch erlebt. Also ich habe neulich mal formuliert, manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe in zwei Welten. In der einen Welt habe ich Menschen, die großen Respekt und Achtung auch vor meiner Arbeit und vor meinen Leistungen haben. Und in der anderen bin ich ein Nichts. Und da beschäftigt mich natürlich auch im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen. Wie gehen Kinder und Jugendliche mit einer Situation um? Was haben sie auszuhalten? Und da gibt es ja vieles, was dann genau diese Kinder und Jugendliche für ihr Leben prägen wird.
Wenn Sie von prägen, Kinder und Jugendlichen prägen, glauben Sie, dass heutzutage, also Sie arbeiten mit Schülern, Sie machen Lesungen, Sie haben auch in Ihrer Werkstatt, in Ihrer Puppenwerkstatt damit zu tun. Wie ist das, wenn man merkt, dass Kinder traurig, unglücklich, soziale Befindlichkeiten, das erfährt man ja meistens, so ist meine Erfahrung, auch durch Arbeit mit den Kindern. Glauben Sie, dass heute die Kinder zu wenig beachtet werden? Also wir haben einen Schutz und die Eltern sind sehr aufmerksam, das alles, aber das Innere der Kinder ist da zu wenig zu wenig Beachtung da, wird zu wenig gefragt, was wollt ihr, was ist tatsächlich euer?
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil das Schulsystem auch nach wie vor Leistung in den Vordergrund stellt und nicht Befindlichkeiten. Und sicher ist es auch lehrerabhängig, sicher gibt es Lehrer, die das entdecken und das unterstützen und ins Innere der Kinder sozusagen schauen. Aber das ist nicht unbedingt die Regel.
Was natürlich auch an den ganzen Strukturen liegt. Es gibt Vorschriften, was wann zu erarbeiten ist. Aber was würden Sie machen, wenn Sie Bildungsministerin hier in Thüringen wären?
Ja, schwierig.
Was darüber würde es anders? Gar keine, was würde es anders
Gedanken
geben?
Gemacht. Also, ich würde wirklich prinzipiell auch über das Schulsystem nachdenken, ob es überhaupt noch so zeitgemäß ist. Also ich habe auch mal in der Zeitung Äußerungen von Schülern gehört, die wirklich unter einem unheimlichen Druck, auch Leistungsdruck stehen und manche fast daran zerbrechen. Und ob man nicht wirklich mal hinterfragen sollte, was brauchen sie durch die Schule gefördert, wirklich fürs Leben und was nicht. Also ich habe das Gefühl, dass also auch in den Lehrplänen viel zu viel vermittelt wird, was sie später gar nicht mehr gebrauchen können. Gebrauchen können sie aber immer Kreativität, selbstständig arbeiten. Und solche Dinge müssten gefördert werden und dafür muss Platz und Zeit sein.
Also wir brauchen jetzt nicht die Geschichte vom Neandertaler bis heute ganz klein, wenn der Mensch sich dann eigentlich nicht mit Geschichte als Beispiel nur in Zukunft beschäftigen wird.
Ja, sicher muss eine Grundbildung da sein, wird vorausgesetzt. Aber sicher könnte man auch darüber nachdenken, ob es in den höheren Klassenstufen auch Spezialisierungsmöglichkeiten, wo die Kinder sich also schon bewusst sind, ich habe aber eine Leidenschaft dafür. Und ich habe eine dafür, ob man nicht darauf eben auch eingehen müsste.
Wie recherchieren Sie zu Themen?
Ganz unterschiedlich. Also sehr, sehr viel mit Befragung, mit Interviews mit Leuten, die betroffen sind, die eine ähnliche Problematik haben. Aber ansonsten hängt auch sehr, sehr viel davon ab, welche Problematik in dem Buch verhandelt wird, die ich habe, also wie ich an Recherchen herangehe.
Wer darf Ihr Rohmanuskript lesen?
Eigentlich jeder, der will. Obwohl am meisten lege ich schon Wert drauf. Es ist ja eine Solo-Arbeit, die man macht als Schriftsteller. Wenn es von Leuten gelesen wird, die mir nicht nach dem Munde reden, sondern die einfach in der Phase, wo man noch was machen und was ändern kann, kreative Kritik anbringen, wo man sagt, ja, das hilft mir jetzt weiter, hier muss ich noch was ändern, das ist wichtig.
Haben Sie zurzeit ein neues Buchprojekt? Ich meine, es sind ja jetzt gerade zwei abgeschlossen und das ist schon enorm. Also für Hörer, die das nicht wissen, an einem Buch sitzt man eigentlich sehr, sehr lange.
Ja.
Vom Beginn der Idee bis Recherche, bis das Buch in Rohfassung ist, dann kommt die Überarbeitung, Verwerfung und dann ist natürlich auch das Finden oder das Entdecken eines Verlages, der das publiziert, in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach. Aber wie gehen Sie dann, also was ist jetzt Ihr neues Projekt?
Ja. Also jetzt bin ich kurz vorm Ende von einem etwas kleineren Roman, an dem ich aber schon ewig arbeite. Ewig deshalb, weil ich immer wieder unterbrechen musste, wenn ich Möglichkeiten hatte, einen Job zu finden, wo ich Geld verdiene. Und dieser Roman wäre auf jeden Fall geeignet für junge Erwachsene und aufwärts. Er heißt Oleg Lomov.
Wie viel, weil Sie den Titel jetzt nennen, wie viele Möglichkeiten haben Sie, dass auch der Titel von Ihnen bestimmt wird? Denn ich weiß, es gibt Verlage, da können sie vom Cover nichts entscheiden und eigentlich auch den Titel nicht.
Ja, bisher hatte ich immer nur mit kleinen Verlagen zu tun und die haben mir das weitestgehend überlassen. Also bei Janis Villa gab es ein paar Diskussionen mit dem Verleger, aber letztendlich habe ich mich durchgesetzt.
Dafür erstmal Glückwunsch. Mit welcher Schriftstellerin oder welchen Schriftsteller der Vergangenheit würden Sie sich gern mal zu einem Gespräch treffen, wenn das gehen würde?
Also richtig Vergangenheit. Mhm. Ich würde mich gerne treffen. Im Moment lese ich mehr Gegenwartsautoren. Aber mit Tolstoi, obwohl es ja auch ein Stinkstiefel gewesen sein muss.
Ja.
Sehr gerne würde ich mich mit Fontane treffen. Mhm. Und der, glaube ich, kein Stinkstiefel war.
Was würden Sie denn dann als erstes für eine Frage Fontane stellen zum Beispiel?
Ja, Fontane würde ich eigentlich fragen, er hat ja richtig literarisch erst als alter Mann angefangen zu schreiben. Mhm. Vorher hat er ja mehr seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg veröffentlicht. Warum erst zu spät? Und die ersten Werke, die er dann im hohen Alter geschrieben und veröffentlicht hat, wurden ja sofort Riesenerfolge.
Also heißt das, das ist noch eine gute Hoffnung, dass man in diese, dass man noch einiges erreichen kann. Wie stellen Sie sich denn eine ideale Lesung vor?
Eine ideale Lesung.
Ja. Ein tolles Publikum, viele Fragen.
Auf jeden Fall, ja. Eine ideale Lesung ist auf jeden Fall eine, die auch Diskussionen provoziert, wo es gar nicht mehr unbedingt zwar ausgehend von dem Buch, nicht immer nur direkt um das Buch gehen muss, sondern wo auch wirklich die Diskussion sich erweitert und viel mehr Themen berührt, als eigentlich angesprochen wurden.
Finden Sie das, also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, natürlich, wenn man als Erwachsener zu einer Lesung geht und sich dann austauscht und Diskussionen führt, dann ist das eigentlich nicht so wichtig, ob das in einer geschlossenen Gruppe stattfindet. Wie ist denn das bei Kindern und Jugendlichen? Öffnen die sich bei öffentlichen Veranstaltungen, wo alle von überall herkommen können, oder ist da eigentlich dieser geschützte Gruppenzusammenhalt wichtig, um das zu erreichen?
Also es ist auf jeden Fall schwieriger bei zusammengewürfelten Veranstaltungen, weil die Kinder kennen sich nicht untereinander und zögern erst, aber da ist eben gerade, also bei meinem Kinderbuch nehme ich ja immer ganz kleine alte Marionetten mit denen sie probieren können. Da muss man sie auch erstmal ein bisschen herauslocken, bis sie sich trauen, aber in der Regel ist es dann so, wenn die ersten Kinder angefangen haben, wollen die anderen auch mal probieren.
Und somit dann doch das Gespräch.
Ja.
Wie muss denn Ihr Arbeitsplatz aussehen, damit Sie gut arbeiten können?
Ordentlich. Ordentlich. Oh. Muss ich zugeben, das ist, entspricht nicht so recht dem Schriftsteller-Klischee.
Und zu welcher Tageszeit können Sie am effektivsten arbeiten, am vertieftesten?
Also eigentlich so in den letzten Jahren zunehmend mehr vom späten Nachmittag bis tief in den tiefen Abend hinein, weil das dann die Zeit ist, wo keine störenden Telefonanrufe mehr kommen, wo man nicht abgelenkt wird. Und dann habe ich abends sowieso immer so eine, bin ich mehr von Inspiration und Ideen sozusagen heimgesucht.
Ja, dann würde ich sagen, die letzte Frage naht. Was ist für Sie einfacher, das Anfangen oder das Aufhören?
Auch das ist schwierig, aber ich glaube, für mich ist das Anfangen schwieriger. Also ich habe immer so die berühmte Angst vorm weißen Blatt oder vorm leeren Bildschirm am Computer. Dort macht sich bei mir immer das Gefühl breit, ich muss gegen eine Wand angehen.
Ich habe auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat dazu, das Anfangen ist ja schon eine Idee da, aber der Anfang muss sitzen. Und das ist das Problem.
Genau so ist es. Man weiß ja auch, viele, die sich in der Buchhandlung ein Buch kaufen, gucken mal auf die erste Seite. Und wenn die ersten Zeilen stimmen, dann nehmen sie es mit und wenn nicht, dann nicht. Also hat man so viel Verantwortung, man hat eben wirklich das Gefühl, davon hängt jetzt alles ab, wie ich anfange.
Gut, und jetzt ist das Gespräch zu Ende. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und bis bald.
Ich danke auch.